Der sechste Sinn. Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 45. Episode Der sechste Sinn. Eine kleine Information noch direkt in eigener Sache natürlich. Ihr habt noch bis zur 48. Episode Zeit, eure Sprachnachrichten einzusenden bezüglich der Jubiläumsfolge, die 50. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr euch nochmal ans Telefon schwingt und eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt und der Einladung zur 50. Episode folgt. So. Das ist der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit. Das ist das Original. Ja, heute Nacht ist Windstille quasi draußen, obwohl wir mitten im Auge des Orkans sind. Aber dafür haben wir eine perfekte Vollmondnacht. Und das ist genau die richtige Zeit, um meinen nächsten Anrufer Kai zu begrüßen. Hallo, Kai.
Ja, schönen guten Abend.
Kai, was ist dein Thema? Über was wollen wir beiden heute Abend sprechen?
Ja, also das Thema, was ich mir ausgewählt habe oder worüber ich gerne sprechen würde, ist das Thema Synästhesie-Erfahrung. Dabei geht es vor allem darum, dass man sinnliche, also quasi Wahrnehmungen hat, also Eindrücke, die auf eine gewisse Art und Weise verknüpft sind, die normalerweise nicht vorkommt. Bei zum Beispiel bei Autisten ist es relativ typisch, dass man häufig davon spricht, dass sie Gerüche sehen können oder Geschmäcker sehen können oder Farben hören können und sowas.
Farben, das direkt, also du holst mich komplett auf einem sehr, sehr geringen Wissensstand zu diesem Thema halt ab. Aber wo du es jetzt gerade gesagt hast, fiel mir spontan ein, ich habe das schon mal gehört, dass Menschen Farben sehen können. Das spielt so in diese Kategorie mit rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist sogar was relativ Typisches, ja.
Oh, interessant.
Also man spricht so ungefähr davon, also verschiedene Wissenschaftler gehen davon aus, dass ca. 4% der Menschen dazu in der Lage sind, Synästhesie zu erleben.
Synästhesie. So, ihr da draußen, lehnt euch zurück. Ich werde jetzt dem Kai auch aufmerksam lauschen und dann bin ich mal gespannt, was da so kommt. Also nimm dir die Ruhe, nimm dir die Zeit und mach uns mal ein bisschen schlauer, was du zu diesem Thema zu berichten hast.
Ja, also ich würde zuerst mal sagen, dass man sich zum Beginn des Themas erstmal darüber klar werden muss, welche Sinne wir eigentlich haben. So. Und zwar sind es nicht nur 6 oder 7, es sind tatsächlich mehr Sinne, die rein medizinisch, wissenschaftlich auch so als Sinne bezeichnet werden. Und zwar ist es zum einen der Gleichgewichtssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn, der Sehsinn, der Geruchssinn und der Gehörsinn. So.
Ja.
Dazu kommt aber noch einer, der relativ unbeachtet wird, und zwar ist es der propriozeptive Sinn. Und dieser Sinn ist quasi dafür verantwortlich, wie wir unseren inneren Körper wahrnehmen, also quasi die sinnliche Wahrnehmung dessen, was sich unter unserer Haut befindet. So.
Das Bauchgefühl, so im landläufigen Begriff?
Auch das kann dazugehören, wenn man es als das sehen möchte. So. Ja.
Okay.
Und nun ist es halt so, dass halt bei Synästhesien verschiedene Sinne miteinander verknüpft werden, also quasi parallel ablaufen und man dadurch halt Eindrücke hat, die sich wahrscheinlich jemand, der sowas nie erlebt hat, auch gar nicht vorstellen kann. Wie es zum Beispiel ist halt, Farben zu hören oder ähnliches.
Du sprichst aus eigener Erfahrung oder weil du dich mit dem Thema aus einem bestimmten Grund auseinandergesetzt hast?
Hatte es jetzt nicht erlebt, dass ich Farben gesehen habe oder geschmeckt habe oder so. Vielmehr ist es so, dass ich mich für das Thema einfach interessiere und ich auch, was Neurologie angeht, zum Beispiel recht interessiert bin. So.
Wie kommst du dazu, dich für dieses Thema so zu interessieren, wenn du selbst nicht direkt betroffen bist?
Also zum Ersten ist es halt so, dass ich über das Thema Sport zu dem Thema gekommen bin. Und zwar ging es da halt...
Moment, die Leitung war da ein bisschen... Über das Thema Sport?
Ja, Sport, genau.
Okay, habe ich richtig verstanden. Okay,
alles klar, weiter. Und zwar ging es für mich dabei darum zu verstehen, wie die motorische Steuerungsfähigkeit des Körpers gestaltet wird und wie das halt neurologisch und neurochemisch abläuft sozusagen. Und darüber hinaus habe ich mich dann beschäftigt, wie funktioniert eigentlich unsere Motorik? Wie verarbeitet unser Gehirn, unsere Sinne, die äußere Umwelt, um darauf motorisch zu reagieren, wie zum Beispiel beim Sport, indem man halt ja, körperlich sich betätigt und einfach die Umgebung und seinen Körper so berechnen muss, dass man sich halt ungefährlich ja, quasi in Höchstleistung bewegen kann.
Das heißt, du bist sportlich aktiv, ja?
Ja, also mal mehr, mal weniger. Ich mache jetzt nicht permanent super viel, aber schon, ja. Aber halt auch
irgendwas,
aus
irgendwas muss es
wissenschaftlichen
ja,
Aspekten.
ich wollte gerade sagen, irgendwas muss ja der Ursprung gewesen sein, weil die Verknüpfung zwischen, ja, ich mag wohl Sport oder beziehungsweise ich bin
Also,
da, ne?
ja, also es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel sich einfach nur anguckt, wenn man eine Treppe runterspringt oder sowas in der Art,
Ja.
dann ist es ja so, dass halt da zum ersten sieht man halt die Treppe, zum anderen gibt es vielleicht Gegenwind oder es gibt ein leichtes Gefälle oder ja, also verschiedene Faktoren. Unser Körper ist dann dazu in der Lage, diesen Sprung durchzuführen, zu landen, ohne sich dabei großartig zu verletzen oder so. Und dabei kommen verschiedene Sinne, die in Kombination angewendet werden, zum Einsatz. Und ich habe mich halt damit beschäftigt, wie das funktioniert und bin halt so über das Thema auf Wahrnehmung gestoßen, weil ich halt zum Beispiel mich dann auch mehr mit dem Gleichgewichtssinn und so beschäftigt habe, der
Ja.
halt wiederum mit anderen Sinnen verknüpft ist, also insbesondere mit dem Sehsinn und mit dem Tastsinn. Und so ging es dann halt immer weiter. Letztendlich habe ich mich dann halt mit allen Sinnen beschäftigt, so.
Es ist ein super plastisches Beispiel, was du gerade gebracht hast, ne? Dieses zack, zack, eben die Treppe runter und was spielt dort eigentlich sich so im Körper ab, beziehungsweise welche Sinne geben sich dort eigentlich im Prinzip die Hand, wenn man das mal jetzt so als, ja, wie gesagt, auch so als Mechanismus vorstellt. Und genau, und dann gehst du diesen Gedankengang noch weiter. Also, ne? Ja, interessant. Okay, erzähl weiter.
Da geht es dann halt auch zum Beispiel um halt Gehirnareale oder die Geschwindigkeit von also Sinnesübertragung auf ja, quasi Neuronebene und so weiter, wie das dann halt neurochemisch funktioniert, welche Transmitter und Ionen da in den Nervenkanälen ausgeschüttet werden, um halt ja, gewisse Reize zu übertragen und so weiter. Das ist ein wirklich höchst interessantes Thema, was mir persönlich auch ja, geholfen hat, auch mich selbst besser zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. So.
Ja, genau. Und vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, dem es hilft, jetzt durch unser Gespräch und das, was du dann jetzt darüber noch zu erzählen weißt, auch vielleicht das ein oder andere auch an, ja, Alltagssituationen vielleicht besser verknüpfen zu können mit diversen Gefühlen, die man halt so hat, ne?
Ja, Gefühle sind das eine, zum anderen sind es auch einfach nur Eindrücke. So, nicht wahr?
Ja, okay, erzähl ruhig weiter.
Also, für mich war persönlich das erste Mal, als ich so gesehen habe, wie halt, dass man halt Sinne eigentlich nie an sich als isoliert betrachten kann, sondern dass sie immer im Zusammenspiel mit anderen funktionieren, ist es halt zum Beispiel so, dass, wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen oder so hat, gibt es ja auch Schmerzmittel, die heutzutage dazu in der Lage sind, selbst den Patienten die höchste Schmerzen haben, schmerzfrei zu gewährleisten. So. Und das
Ja.
geht zum Beispiel auch nur darüber, dass halt gewisse ja, Rezeptoren, die im Körper verteilt sind, die halt Schmerz aussenden, betäubt werden zum Beispiel.
Genau,
Und
das
die
kenne ich
Wahrnehmung von
auch.
Schmerz hat auch sehr viel mit ja, Reizwahrnehmung zu tun. Im Endeffekt ist das zum Beispiel einfach nur die Reaktion des Körpers, die signalisiert, dort ist eine ja, Beschädigung irgendeiner Art vorhanden. Aber das richtig Interessante fand ich zum Beispiel beim Gleichgewichtssinn, wo es halt wirklich darum geht, es gibt dieses Gleichgewichtsorgan, der Vestibulärapparat, der im Ohr sitzt, wo quasi, das ist halt der reine Gleichgewichtssinn. Aber im Endeffekt funktioniert dieser Sinn auch nur in Kombination mit anderen Sinnen, was ich ja vorhin schon erwähnt habe.
Ja, zu.
Ja, genau. Und so ist es halt im Endeffekt ein großes Zusammenspiel von verschiedensten Eindrücken, die unser Gehirn ist in der Lage zu berechnen und quasi zu antizipieren, wie man auf seine Umgebung reagieren soll. Und das ist ja nicht nur physisch, sondern auch emotional oder auch mit Mitmenschen vor allem so. Dass man halt einfach nur dadurch, dass man sie vielleicht auch besser beobachtet oder auch besser verstehen kann, ja, sage ich mal, durchaus ein besseres Leben haben kann so.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den man auch wirklich auch mal weiter denken sollte tatsächlich. Denn genau das, was du sagst, dieses klassische Denken von, ja, ich habe jetzt meine paar Sinne und daraus resultiert das, was ich im Prinzip brauche, um von A nach B zu kommen, inklusive allen Hürden, die ich so nehmen muss. Das ist leider ein bisschen zu kurz gedacht. Es gibt durchaus viele Sachen, wie zum Beispiel Empathie oder genau, was du schon sagtest, so eine Einschätzung von diversen Sachen, die spielen natürlich auch mit ein, selbstverständlich.
Auf jeden Fall. Es ist ja, ich habe halt mal vor einigen Zeiten, ich weiß, ich habe vielleicht schon andere Leute gesagt, aber für mich habe ich mal so einen Spruch entwickelt und der lautete: Unsere Persönlichkeit ist ja ein Resultat unserer Wahrnehmung. Und damit wollte ich auf folgenden Faktor hinweisen. Und zwar ist es ja vielmehr so, dass wir anhand dessen, was wir wahrnehmen, nicht nur, wie gesagt, physisch, sondern auch gefühlstechnisch eigentlich ausmacht, wer wir sind. So. Und deswegen haben zum Beispiel auch Menschen, die blind sind, große Schwierigkeiten, mit anderen Menschen in einen normalen sozialen Kontakt zu treten, weil dadurch, dass sie nicht sehen können, sie sich einfach extrem isoliert fühlen. Das ist auch leider ganz normal, aber sowas passiert halt. Im Endeffekt gibt es natürlich auch Menschen, die damit besser oder schlechter klarkommen. Aber zum Beispiel ist es so bei Tieren, Tiere verfügen ja tatsächlich auch über Sinne, die der Mensch nicht hat. Ich finde das
oder Instinkte.
Ja, oder auch Instinkte. Vielmehr interessiert mich dabei immer das Beispiel des weißen Hais, weil der weiße Hai hat in seiner Haut und auf seinem Körper verteilt bestimmte Rezeptoren, die dazu in der Lage sind, ich weiß nicht genau in welchem Meterumkreis, aber schon ein erheblicher Meterumkreis, um sich herum kann er lebendige Tiere wahrnehmen durch die ja quasi elektrische Schwingung, die durch den Herzschlag von Lebewesen ausgelöst wird. So. Und das kann er quasi ja sehen sozusagen, während also um sich herum permanent so.
Genau, ich glaube, bei diesem Beispiel von dem weißen Hai oder generell von einem Hai sind irgendwelche genau Sinnesorgane so an der Nase stark.
Es ist halt vor allem bei Raubtieren, die halt hoch angepasst sind, immer am deutlichsten. So, vor allem bei hoch angepassten Raubtieren, bei diesen sogenannten Alpha-Predatoren und so.
Ja.
Es ist halt so, dass sie häufig über ja, sinnesmäßige ja, Fähigkeiten oder Potenziale verfügen, die halt anderen Tieren weitaus überlegen sind. So.
Natürlich, sie sind Prädatoren. Sie sind darauf seit Ionen von Jahren darauf ausgelegt, zu ihrem Ziel zu kommen durch das durch ihr Jagdverhalten. Ne? Und das hat sich halt durch die Evolution immer weiter ja zu dem entwickelt, was es heute halt ist. Und genau, die, was du gerade sagtest, ne, das, was man, dass sie es im Prinzip für uns, weil wir haben ja nun mal halt diesen Sinn des Sehens, ne, klar, weiße Haie auch oder generell diese Jagd- und Raubtiere, aber dass es quasi für sie wie ein Sehen ist, ne, dass sie sich komplett auf diesen Sinn verlassen können,
zum Beispiel. Ja, es ist halt für jemanden, der über diesen Sinn nicht verfügt, schwerlich nachzuvollziehen, wie es ja, wahrnehmungstechnisch aussehen würde.
Ja, natürlich. Da lässt sich natürlich auch wiederum in anderen philosophischen Aspekten weit hinaus gehen, wie zum Beispiel Menschen mit einer wie auch immer gearteten Fühligkeit oder einer hochsensiblen Ader, die dann zum Beispiel auch hier im Podcast sagen, ja, ich spüre es quasi, wenn eine Entität unmittelbar in meiner Nähe ist oder versucht zu interagieren. Das heißt, dort wirst du wahrscheinlich auch schon das eine oder andere an Gedankengängen übrig gehabt haben, was genau diese Menschen halt ja dazu bewegt, diese Aussagen zu treffen. Wo kommt das her? Was man sagt das ja immer so landläufig, so ja, die haben irgendwie die Antennen anders. Aber irgendwelche Sinne sind bei ihnen tatsächlich feiner justiert als wie bei uns normalos.
Das ist ein sehr guter Einwand, sag ich mal. Und zwar kann ich von mir sagen, dass ich eher so der visuelle Typ bin. Also bei mir funktioniert eigentlich, also mein Sehsinn ist für mich so der Sinn, auf den ich mich quasi so am meisten verlasse. So. Und das ist deswegen auch interessant, weil ich ja, also Sehen ja auch viel über Farben und so funktioniert. Da ist es zum Beispiel so, dass einfach die Fähigkeit, die Farben, die wir sehen können, die Farbspektren werden durch drei unterschiedliche farbmäßige Rezeptoren im Auge wahrgenommen. Und zwar ist es einmal Rot, Grün und Blau. Und genau. Zuerst waren die Rottöne da, dann kamen die Grüntöne und dann die Blautöne, die wir halt quasi die sich genetisch weiterentwickelt haben. So. Und dann gibt es natürlich
Ja.
noch die Schwarz-Weiß-Fotorezeptoren. Und es ist auch ein sehr interessantes Thema, weil jeder für sich eigentlich auch rausfinden muss, welches ist denn eigentlich der Sinn, der bei mir am besten funktioniert. Viele Leute können zum Beispiel auch sehr gut riechen oder sehr feines Gehör, Musiker zum Beispiel und so weiter. Ja, also ich zum Beispiel mache auch selber Kunst so, ich male, also und zeichne auch. Also ich mache halt eher so visuelle Sachen auch parallel zu meinen sonstigen Hobbys.
Ja, okay. Aber diese eine Brücke, die versuche ich jetzt nochmal zu schlagen, weil in welcher Art oder Weise schätzt du denn halt diese Menschen ein, die von sich behaupten, ich sehe Entitäten? Um erstmal auf den visuellen Aspekt einzugehen. Was glaubst du, was sich bei diesen Menschen genetisch veranlagt, wie auch immer, ja, anders verhält zu den normalen Sterblichen, denen das nicht
Also
widerfährt, die nicht
erstmal.
sagen, ich kann das, ich kann diese Menschen, ich kann diese Entitäten zum Beispiel sehen.
Also erstmal würde ich ja sagen, Entität ist ja eigentlich eine Person, die über keine Identität verfügt, oder irre ich mich da? Also, weil vielmehr finde ich wichtig, dass man die Identität von Menschen wahrnehmen kann. Eine Entität ist ja nach meinem Verständnis ja eigentlich eher so eine Art Person ohne Charakter oder ein Charakter, der zumindest nicht bekannt ist so. Entitäten, also wenn ich quasi Menschen sehe, die ich nicht kenne und mir Gedanken darüber mache, was geht in denen vor oder so, dann ist das ja auch nur mein Ding so. Vielmehr finde ich zum Beispiel wichtig, mit einfach, wenn man bei Menschen ein gutes Gefühl hat, wenn man dazu in der Lage ist, auch empathisch wahrzunehmen, dass man auf Menschen zugehen kann und mit ihnen in Kontakt tritt, geht es ja auch nicht nur allein darum, was ich eben gesagt habe, sondern auch vor allem darum, wie gut kann man sich gegenseitig mitteilen und vor allem seine eigene ja, Authentizität vermitteln sozusagen. Und ich würde zum Beispiel sagen, es gibt nicht Normalsterbliche und es gibt Nichtsterbliche oder sorry, aber es ist halt der Begriff, den du eben genannt hast.
Ja.
Vielmehr so, dass man halt zu manchen Menschen weniger und zu manchen Menschen mehr Zugang hat, aber im Endeffekt sind wir alle gleich, würde ich sagen. So.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt ist die Fragestellung so ein bisschen, haben wir ein bisschen aneinander vorbei geredet, zumindest was meine Fragestellung angeht.
Okay.
Es gibt doch Menschen, die. Okay, jetzt klammern wir das Wort Entitäten mal aus, die von sich behaupten, kann durchaus Menschen sehen, die verstorben sind, also
Ja,
Tote, ja.
also ich denke,
Was
es kann,
ist bei denen anders gepolt, deines Erachtens?
also es kann natürlich sein, dass zum einen das Einbildung ist, ja, das muss man natürlich auch mal beachten, sowas kann man sich auf jeden Fall auch
Ja,
einbilden.
selbstverständlich, natürlich.
Zum anderen Teil kann es natürlich durchaus sein, dass halt man so, ich denke, diese Leute werden als Medien bezeichnet oder so, also als Medium vielmehr,
Ja.
die halt dazu in der Lage sind, mit Toten in Kontakt zu treten. Ich frage mich halt dazu, ob es da einen Unterschied gibt, ob Menschen das permanent haben oder ob sie es nur in gewissen, ja, quasi Situationen haben. So, ich kenne mich da
Also
leider nicht durch.
meines Wissens punktuell tatsächlich, also in bestimmten Situationen. Aber bestimmt gibt es in diversen Niederschriften, Dokumentationen oder in wirklich tiefgreifenden Kreisen auch Individuen, die das durchaus zu jeder Tages- oder Nachtzeit von sich behaupten können, dass sie ja, Verstorbene sehen können halt, ne?
Also ich habe sowas noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auf jeden Fall seine Bewandtnis hat. Aber ich will mir jetzt nicht anmaßen, dafür irgendeine Art von Erklärung liefern zu können. Also
Nö, aber weißt du,
tut mir
diese
leid.
Analogie gerade, was du ja vorhin sagtest, jetzt, wie gesagt, zu dem Tierreich zum Beispiel, ne? Dass es halt Tiere gibt, für die ist das lebensessentiell zum Beispiel, dass sie diese Fähigkeit besitzen, wie zum Beispiel den weißen Hai, dass er im Prinzip den Puls, den Herzschlag eines ja, potenziellen Fresspartners oder einer potenziellen Mahlzeit.
Nennen wir es Beute.
Genau, Beute. Dankeschön, Kai. Also wirklich hochgestochene Wortfindungsstörung habe ich hier heute Abend. Also wie gesagt, ne, genau. Und für den ist das einfach so, ja, natürlich. Das ist das wenn man jetzt quasi ihn vermenschlichen würde, würde er sowas sagen wie selbstverständlich, dass ihr das nicht habt. Das ist für mich unverständlich, ne? Und wer
also
weiß.
Also ich habe mich auch tatsächlich mal mit dem Thema Parapsychologie beschäftigt, weil es hat ja auch im weitesten Sinne was mit Neurochemie zu tun. So. In dem Zusammenhang war es zum Beispiel so, dass es ja diese typischen parapsychologischen Phänomene gibt, wie dass man zum Beispiel in die Zukunft sehen könnte, also hell sehen oder wie man es auch nennen möchte. So.
Ja, eine Hellsicht,
oder,
genau.
Dass man quasi die nächste Stufe wäre, dass man an Orte, also geistig an Orte reisen kann, die an denen man nicht ist. So, also quasi an denen man sich nicht selbst befindet, so geistig.
Genau, oder, im Prinzip, als ob man seine Seele von seinem leiblichen Körper loslöst und dann...
Ja, genau, so Out-of-Body-Experience nennt man das, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Auch schon mal gehört, ja.
Und da ist halt die Frage, wie weit ist man in der Lage dazu, wegzureisen sozusagen, also, und ob man es überhaupt kontrollieren kann oder nicht. Ja. Und dann ist natürlich auch der Aspekt, dass halt durch gewisse äußere Einflüsse solche Zustände natürlich auch erreicht werden können. Ist ja halt auch so, dass es nicht umsonst auch Substanzen gibt, die dazu genutzt werden, dass Menschen sowas erleben können.
Psychedelische, außersinnliche Sinneswahrnehmung durch, psychedelische Drogen wahrscheinlich.
Da geht es ja genau das. Bei diesen Wirkstoffgruppen geht es ja genau darum, dass die Wahrnehmung eines Menschen in der Art verändert wird, dass er sich anders fühlt. Und in der Regel wird es halt so angewendet, dass es halt sich auch positiv sich anfühlt. So. Ja. Wie bei Schmerzmitteln zum Beispiel, dass sie halt zum Beispiel die Abwesenheit von Schmerzerzeugung und so weiter.
Bei was? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden.
Abwesenheit von Schmerzerzeugung. Wenn man Schmerzen hat, kann man Schmerzmittel nehmen, die dafür sorgen, dass man sie nicht mehr hat, die Schmerzen.
Ja, okay. Wahnsinnig interessanter Aspekt.
Oder Menschen, die verstorben sind, zu sehen, ist ja tatsächlich auch so, vielleicht ist es ja auch sogar möglich, lebendige Menschen an Orten zu sehen, die gar nicht da sind. Also so ein bisschen so wie Telepathie oder sowas. So wie bei Star Wars, wo dann irgendwelche Hologramme erscheinen, mit denen man sich dann quasi so unterhalten könnte. So. Rein gedanklich sozusagen.
Ja, auch schon oftmals gehört, nicht bei mir hier im Podcast, aber auch schon oftmals gehört, im Prinzip Zeugenberichte, dass jemand genau das sagt. Ich kann das 1:1 sehen, was jetzt gerade halt in einem bestimmten Teil der Welt passiert, ohne dort jetzt wirklich da zu sein. Und das ist ja immer diese wirklich fundamentale Frage. Ist das normal oder sind wir einfach so degeneriert? Also was ist im Prinzip der Status eigentlich? Ne? Man gibt ja vieles auf alte Legenden zum Beispiel, auf alte Historien, auf alte Bräuche, wo dann auch gerne mal genau solche Sinnesreisen halt auch beschrieben werden. Ja, das ist in alten Kulturen genau das gegeben hat. Aber heutzutage sind wir komplett halt runtergestumpft und ich bin ja jetzt auch kein Verfechter von, wir sind ja alle total von den Medien runtergemacht worden und so weiter. Ist alles gut, das ist halt der Zahn der Zeit. Aber es ist ja doch tatsächlich ein Stück weit so, dass wir kaum noch im Prinzip ein Auge dafür haben, wie sieht der Sternenhimmel aus, fühlt sich tatsächlich eine Temperatur an oder wie sind so gewisse Aspekte der Natur einfach an mir selber oder in mir selber halt zu spüren, gibt's ja nicht mehr. Also für den westlichen Europäer.
Es ist halt auch immer die Frage, welchen Eindrücken und Reizen man sich aussetzt, weil oft viele Leute auch dazu neigen, sich tatsächlich vielleicht sogar auf einer Form von Reizüberflutung zurückzuziehen, um sich besser zu fühlen, einfach weil sie vielleicht das Gefühl haben, überfordert zu sein von den ganzen Eindrücken, die in der Stadt oder sonst wo auf sie einwirken. Deswegen gibt es auch viele Leute, die einfach aufs Land ziehen, weil sie einfach das ruhige Landleben bevorzugen und so.
Ja, das ist wohl wahr. Also, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass das Gehirn ziemlich verrückter Chemie-Cocktail ist und das eine oder andere an leichten Nuancen veränderten Konstellation dieses Chemie-Cocktails bei dem einen das auslöst und bei dem anderen das auslöst. Und alleine das, was du sagtest, dass man halt Farben zum Beispiel sieht, Farben sieht.
Ja, ist
Farben zu sehen ist schon mal gar nicht so schlecht. Farbenblindheit gibt es auch ab und zu. Mhm. Aber genau, dass man zum Beispiel halt Zahlen mehr oder weniger, wie hast du es am Anfang noch beschrieben?
Ja, also es mit den Zahlen ist halt so, es gibt dieses Phänomen mit den Zahlen, dass man halt tatsächlich, dass Leute gibt, die Zahlen in Farben sehen und das gibt es in Farben.
Genau. Und das ist schon so abstrakt, das ist allein dieser Gedankengang, ist schon so abstrakt, dass ich jetzt echt gerade festhing, um das nochmal so zu formulieren. Also, ne, dass ich eine 3 sehe, wie blau zum Beispiel. Es geht gar nicht in meinen Kopf rein.
Ja, also es ist halt wahrscheinlich einfach eine Verständnisfrage, so, weil wenn man es nicht erleben kann, dann kann man es vielleicht auch nicht verstehen und deswegen auch nicht nachvollziehen. So.
Hast du dich weitestgehend denn auch in den Bereich gewagt, wo das denn ja auch häufiger vorkommt, zum Beispiel mit den Autisten, mit dem Autismus? Also das sind ja viele unterschiedliche Varianten dieser ich weiß auch nicht, ob man es also Krankheit überhaupt nennen sollte, aber
medizinische Ausbildung oder so, und deswegen habe ich mich auch wenig mit Krankheiten beschäftigt. Ich habe mich viel mehr mit Sachen beschäftigt, die halt so.
Ja, die Frage ist, also ist Autismus eine Krankheit oder ist es irgendwie ein.
Gut, lange nicht Krankheit, nennen wir es einfach, vielleicht würde man das im. Ich meine, es ist ja Autismus-Spektrum-Störung, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Ich würde auch nicht als Störung oder so bezeichnen. Für mich ist Autismus einfach nur eine Daseinsform, aber in der Medizin würde man es vermutlich als eine Art Störung oder so bezeichnen, ja.
Und ich glaube, Krankheit möchte ich auch zurückziehen, definitiv, weil das passt auch irgendwie wiederum nicht. Was man ja durchaus mitbekommt, ist, dass Menschen, die derlei aufweisen, also sprich einen Autismus haben, auch zu Inselbegabungen neigen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt so, dass dieses Spektrum, Autismus-Spektrum halt ultra komplex ist. Und, es gibt natürlich auch Minderbegabungen, sowas kommt auch vor. Es ist halt nicht so, dass die alle irgendwie Superbrains sind oder so, aber es ist halt ultra komplex. Eigentlich kann sich ein Autismus auf jede Form der Wesenheit eines Menschen auswirken. Also jede Wesenheit, die quasi gesund vorhanden ist, kann auch in einer autistischen Form vorliegen. Deswegen ist auch die Diagnose, denke ich, und auch der Umgang mit der Krankheit an sich oder wie man es, oder der Störung oder was auch immer, quasi die Hauptfrage so. Es gibt ja auch, ich habe zum Beispiel auch allgemeine Probleme mit psychische Störungen oder Krankheiten als das zu bezeichnen, weil natürlich ist es irgendwie vielleicht eine Form von Krankheit, die man behandeln muss oder so, aber ich bin da zum Beispiel auch sehr kritisch, was das angeht, so, dass man den zum Beispiel massenhaft halt irgendwelche Medikamente gibt, die im Endeffekt bei jedem auch unterschiedlich wirken, so. Das finde ich ein bisschen sonderbar einfach.
Ja, exakt. Das Thema habe ich doch jetzt gerade erst vor einigen Wochen ja gehabt, dass genau das zum Beispiel in einer Nervenheilanstalt durchaus auch unter dem Personal immer mal so ein bisschen beäugt wird, im Sinne von passt nicht, dieser Mensch ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit oder für den Alltag tauglich, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, aber es gibt durchaus Patienten oder Menschen, wo denn Menschen, die mit denen wiederum zusammenarbeiten, sagen, da ist etwas so wie eine erweiterte Sicht, ne, wenn man das mal so formulieren möchte, dahinter. Und genau das Gleiche auch mit dem Thema Autismus. Ja, du hast durchaus recht, es sind wahrscheinlich immer nur die herausstechen im positiven Sinne, wo man sagt, wow, der ist ja total inselbegabt, der hat etwas, bestes Beispiel ist ja sogar so relativ prominent, dieser Raymans zum Beispiel, Rainman, wie hieß er noch, ist ja auch verfilmt worden, mit einem Gedächtnis, was im Prinzip jeden Computer in den Schatten stellt, ne? Den kannst du fragen, was du möchtest, und der sagt dir, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich bin am 3. Juni 88 bin ich geboren worden, dann sagt er dir, welches Wetter an dem Tag war, der sagt dir, was in der Tageszeitung von dem und dem Magazin drin stand, der sagt dir, was sonst noch gerade so in den Nachrichten da, der sagt dir, welcher Präsident da war, keine Ahnung, also der weiß einfach alles. Der weiß einfach
weil er
alles.
erlebt hat oder weil er es einfach weiß.
Er liest, das ist jemand, der liest alles, und zwar, er nimmt sich ein Buch, schlägt das auf und er liest jede Seite im Prinzip mit einem Auge und blättert um und jede Seite mit einem Auge. Sozial ist dieser Mensch nicht kompetent, nicht integrierbar. Ganz klar. Ja. Der ist mittlerweile, du kannst diesen Menschen, den gibt es auch heute noch, er lebt, er ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Also der müsste so, ja, um die 50, 60 müsste der sein. Der hat tatsächlich noch einen Elternteil, also auf jeden Fall einen Vater habe ich neulich noch gesehen in einer kleinen Reportage über ihn. Der muss alles mit ihm machen, alltäglichste Sachen. Und wenn du aber dann in dieses Thema mit ihm reingehst, dann ist das, wie gesagt, dann merkst du erst so, Wahnsinn, wozu ist denn eigentlich das Gehirn in der Lage, ja? Ja. In diesem Bereich, also sprich in dem Bereich Abrufen von Erinnerungen, das können wir nicht. Wir sind ja selbst den Schimpansen zum Teil, also ne, auch liebe Tiere, aber den Schimpansen, also den menschenähnlichen Primaten, sind wir tiefst unterlegen, was zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis angeht. Ja, okay. Gibt's ja die interessantesten Tests, sprich da ist so ein Touchscreen-Monitor, da blitzen für Millisekunden Zahlen auf so einem Schachbrett im Prinzip, und die blitzen nur ganz, ganz kurz auf, und der Affe tippt danach diese schwarz-weißen Felder, wo keine Zahlen mehr zu sehen sind, von 1 bis 10 oder bis 20, glaube ich sogar, tippt er die in der richtigen Reihenfolge runter und kriegt dann dafür ein Stück Zucker, was weiß ich, ne? Was ein Schimpanse halt gerne mag. Und mach du das mal. Mach du das mal. Also das ist jetzt. Ne? Also ich glaube, da scheitern wir. Wenn überhaupt, schaffen wir gerade die ersten drei Zahlen. Und das ist jetzt auch kein NASA-Schimpanse oder kein Astronauten-Schimpanse. Das ist ein ganz normaler Zoo-Schimpanse. Ja, und Zoo-Schimpanse ist schon traurig genug eigentlich. Aber wie gesagt.
Das ist nicht so schlimm wie ein Zirkus-Schimpanse, aber ist trotzdem schlimm, ja.
Reicht eigentlich, ne? Also Thema Tiere, Zoo, auch anderes Kapitel. Ja. So, ich hole aber, also das heißt, ich fange gerade an, so ein bisschen so in die Richtung zu philosophieren, weil das wirft unheimlich viele Fragen auf, was kann eigentlich das Ding zwischen unseren Ohren, also sprich das Gehirn, ne?
Also ich finde, das Interessante ist, man sollte sich dabei nicht nur darauf beschränken, sondern vielmehr ist es nicht nur das Gehirn, sondern im Gehirn kommt eigentlich nur alles an. Es geht auch vielmehr darum, wie von anderen Gegenden des Körpers die Nervenverbindungen so laufen, dass das halt auch ankommt, so über das Rückenmark, über den Sehnerv und so weiter.
Genau, das ist ja dein Thema. Das ist ja dein Punkt, den du ja schon am Anfang eingebracht hast. Und das ist wirklich höchst interessant.
Wir sind halt weitaus mehr als unser Gehirn, was unser Denken angeht, so will ich damit nur sagen. Mhm.
Wahrscheinlich. Das ist definitiv etwas, was wir nicht in voller Gänze, beziehungsweise durch unser beider Wissen, komplett dem Zuhörer, der es uns ja gerade lauscht, erläutern oder erzählen können. Aber Kai, du hast wirklich wunderbare, schöne Gedankenansätze, Gedankenanstöße gegeben. Ich bin ohne Vorwissen, ohne da jetzt irgendwie mit dir, also du hast natürlich, wir haben ja schon vorher ein bisschen uns ausgetauscht, aber was wir jetzt gerade einfach nur so an Ansätzen halt erzählt hast, man fängt an so, ja, drauf aufzubauen halt, ne? Was wäre wenn, oder wie spielt das eine zu dem anderen zusammen? Und was du auch gerade sagtest, es ist halt nicht nur das Gehirn, wobei das Gehirn ist wahrscheinlich die Zentrale, wo nachher alles hin zusammenführt, aber das Gesamtkonstrukt.
Ja, Rechner,
Genau. Und die ganzen Komponenten, ja, die fangen halt auch noch so einiges drumherum auch noch ein. Super interessant. Kurze Abschlussfrage noch. Wie sieht's aus mit deiner Zukunft? Also sprich, wirst du dich noch weiter in diesem Thema hobbymäßig natürlich ja, involvieren? Wirst du da noch weiter versuchen, für dich selber noch Erkenntnisse oder noch neue Fragen zu beantworten?
Also ich bin schon, was meine hobbymäßige Beschäftigung angeht, relativ weit fortgeschritten und hab jetzt eigentlich auch andere Sachen zu tun, deswegen mache ich da jetzt nicht weiter. Wenn Zeit kommt, Rat, also vielleicht werde ich mich damit auch später noch weiterführend auseinandersetzen, aber momentan nicht.
Sehr gut. Also abschließend vielleicht nochmal die Überschrift, wie du es am Anfang auch eingeläutet hast, das Thema kannst du nochmal einmal im Prinzip ja, eine Überschrift zu dem ganzen Thema nehmen für unsere Zuhörer, die sich dem Thema einfach auch nochmal widmen wollen, dass die jetzt direkt gleich bei Google ein Schlagwort eingeben können, damit sie da halt noch ein bisschen weiter in das Thema hinein versinken können.
Also das Grundthema war ja eigentlich Synästhesie. So, es ist dann ein bisschen abgeschweift. Also nee, also fällt mir wirklich schwer, das jetzt in einem Wort oder mehreren Wörtern, in einem Satz oder so zu verpacken. Tut mir leid.
Also Synästhesie ist im Prinzip das Schlagwort, was wir heute
Damit
besprochen haben.
fing alles an, ja.
Ja, sorry, das ist halt manchmal so hier im sechsten Sinn. Da weiß man nie, wo das am Ende des Tages endet. Aber ich hoffe trotz alledem, dass ich dir durchaus das richtige Gehör schenken konnte zu deinem Thema.
Ja, also mir hat es echt Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja.
Ja.
Sehr schön, mein lieber Kai. Dann danke ich dir sehr, dann danke ich dir natürlich dafür, dass du dich bei mir gemeldet hast und das Thema einmal so adressiert hast. Für mich wirklich sehr, sehr interessant und ich bin mal gespannt. Meistens ist es so, dass man dann auch erst ein paar Tage später oder gerade wenn ich den Podcast oder dieses Gespräch selber nochmal höre, dann anfange weiter darauf rumzudenken. Aber jetzt gerade für den Moment fand ich schon wirklich sehr, sehr interessant. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Ebenso, ja.
Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche. Passt schön auf euch auf. Und dann, genau, falls ihr es noch nicht getan habt, tut mir leid, Kai, ich musste gerade noch mal die Zuhörerschaft ein bisschen drängen. Ihr habt noch bis zur 48. Episode Zeit, eure Jubiläumsgrüße zur 50. Episode einzusenden. Aber damit soll es für heute auch genug sein. Mein lieber Kai, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch da draußen noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.